Herzlich willkommen bei Redselig, dem dialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma. Mit betroffenen Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Pia-Lena Gran zu Gast bei uns im Podcast. Pia, du bist eine Stiftungskollegin. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, mit dir zusammen die Folge aufzunehmen. Zu einem sehr spannenden und wichtigen Thema auch, wie ich finde. Und zwar zum Thema seelische Gesundheit am Arbeitsplatz. Magst du dich nochmal unseren Zuhörenden ja selbst vorstellen?
Hallo, liebe Paula. Ja, vielen Dank für die Einladung und sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt ungefähr seit einem halben Jahr Teil der Eckart-Busch-Stiftung im Team als freiberufliche Mitarbeiterin und übernehme da immer wieder verschiedene Projekte, bin eingebunden in verschiedene Themen. Kommen wir auch gleich nochmal mehr drauf zu sprechen im Verlauf unseres Gespräches. Ansonsten so ganz allgemein zu mir und ich finde es spannend. Jetzt sind wir genau auch schon bei so einer Frage, wer bin ich? Was macht mich aus? Und das ja auch, ne? Das ist ja ein beruflicher Kontext auch. Und wir stellen uns eben so oft vor mit ich bin und dann kommt die berufliche Position. Und ja, ich bin Psychologin, ich bin systemische Beraterin, ich bin angehende Lehrende für systemische Beratung, ich bin Instruktorin für Mental Health First Aid und da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich bin Trainerin und zertifizierte Kursleiterin eben für Stress- und Ressourcenmanagement und bin eben in unterschiedlichen Organisationen unterwegs, berate, gebe Workshops, Seminare, halte Impulsvorträge. Und das ist so jetzt irgendwie, ne, was in der Vita halt so drinstehen würde, so die beruflichen Tätigkeiten und Zertifikate etc. Und gleichzeitig bin ich ja so viel mehr. Ich bin Partnerin, Freundin, ich bin Unternehmerin, ich bin Mama hoch drei, ich habe drei Kids. Genau, aber da sind wir schon so bei einem essentiellen Teil, wenn wir uns vorstellen, sind wir so sehr bei diesem Ich bin und dann nennen wir unsere berufliche Position.
Ja, vielen Dank erstmal dir für die Vorstellung. Und das finde ich jetzt eine ganz spannende Einleitung, weil das stimmt. Also gerade in dem Kontext, wenn man sich vorstellt, dann nennt man irgendwie erstmal so seine beruflichen Qualifikationen, ne, was man für eine Ausbildung hat, oder das stimmt. Und das leitet mich nämlich dann auch direkt zur ersten Frage über. Genau, vielleicht, weil das auch ein bisschen eine persönlichere Frage ist. Und das finde ich passt jetzt total dazu. Was bedeutet für dich persönlich denn eigentlich seelische Gesundheit am Arbeitsplatz?
Ja, das ist schon eine schöne Einstiegsfrage und tatsächlich bei solchen Fragen muss ich immer direkt an die WHO-Definition denken. Das ist jetzt nicht die persönliche Sicht, aber sie kommt mir einfach direkt in den Sinn und ich frage auch andere super gerne, was ist für dich eigentlich Gesundheit? Und lass das auch so als generellen Begriff stehen, nicht psychische Gesundheit, sondern Gesundheit. Und es ist so spannend, welche Antworten wir bekommen. Und die WHO definiert nämlich, und da gehe ich total mit, dass Gesundheit eben das vollständige Wohlbefinden ist, psychischer, physiologischer, sozialer Faktoren. Also das ist alles mit drin und Gesundheit kann eben nicht sein, ohne die sozialen Faktoren einzubeziehen, ohne die psychische Gesundheit zu inkludieren. Wir haben das nur, wenn wir verschiedene Faktoren zusammennehmen. Erst dann können wir von Gesundheit sprechen. Und ich gehe auch total mit diesem Kontinuum, ne? Also Gesundheit ist eben nicht die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Es gibt eben von bis und wir können uns auch mit chronischen Erkrankungen total gesund fühlen, wenn wir gut eingestellt sind, medikamentös. Wenn wir vielleicht davon in unserem Alltag meistens gar nichts mitbekommen, dann fühlen wir uns ja trotzdem gesund, obwohl wir jetzt diagnostisch gesehen eine Erkrankung mit uns rumtragen, ein Leben lang zum Beispiel. Und psychische Gesundheit in der Lebenswelt der Arbeit, so wird das ja auch, ne, oft gesehen, eben diese Lebenswelten, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement, ne, blickt eben dann auf die betriebliche Gesundheitsförderung und spricht von Lebenswelten. Und das finde ich schon immer so ein bisschen irreführend, denn als ob unser Leben so getrennt wäre und so splittbar wäre, ne? Als ob ich sagen könnte, ach ja, mir geht's hervorragend in der beruflichen Lebenswelt, aber nicht so gut in der privaten Lebenswelt, so reden wir ja nicht, ne? Wir sagen, mir geht's gut oder ach, mir geht's gerade nicht so gut. Das sind ja auch so typische Antworten. Das ist wieder ein anderes Thema. Weshalb ich die Frage, wie fühlst du dich, immer sehr bevorzuge. Und da
Ja.
kommt auch oft gut oder schlecht, was ja keine Gefühle sind. Du merkst, ich habe gerade so viele Gedanken dazu, dass ich von deiner Ursprungsfrage immer so ein bisschen wegdrifte. Nein, aber die seelische Gesundheit, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist für mich, wenn ich auch einfach gerne in die Woche starte, wenn ich montags denke, ach, ich habe die und die To-Dos und das möchte ich erledigen und das muss sein und ich ein gutes Gefühl dabei habe und nicht ich eben aufwache oder sonntags. Ich kenne viele Menschen, die sonntags schon sagen, uff, da fängt schon an, da kann ich dann schon nicht gut schlafen in der Nacht und ich habe Bauchschmerzen und das fühlt sich schon an wie ein Kloß im Hals. Und für mich ist psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, wenn ich einfach auch gerne, also ja, doch mit einem guten Gefühl und gerne zu meiner Arbeit gehe. Und natürlich heißt das nicht, dass ich jeden Tag freudestrahlend und es kaum abwarten kann, zur Arbeit zu gehen. Das nicht, aber dass ich eben schon mit so einem Grundgefühl mit, ach, da werden viele Bedürfnisse auch von mir erfüllt. Und ich mache das schon überwiegend gerne. Ja.
Ganz lieben Dank erstmal dafür. Das finde ich aber auch einen schönen Impuls, weil ich habe da auch natürlich drüber nachgedacht, als ich überlegt habe, welche Frage stelle ich dir als erste. Und da kann ich total mitgehen. Also das ist bei mir auch so, dass ich sagen würde, seelische Gesundheit am Arbeitsplatz bedeutet für mich auch, ich bin motiviert, ich mache das, was ich mache, gerne. Das ist für mich irgendwie auch etwas Sinnstiftendes, was ich mache. Und ja, genau. Ich fühle mich da wohl und starte auch gerne in die Woche. Das passt eigentlich total zu dem, was ich da auch gedacht habe, weil ich habe auch öfter mal in letzter Zeit auch aus dem Umfeld so diesen Begriff auch, oh, ich habe schon wieder so ein bisschen diesen Sonntagsblues gehört. Und das ist ja eigentlich das, was du auch so ein bisschen beschrieben hast, ne? Genau.
Genau.
Ja,
Ganz klassisch. Und
spannend.
auch dieses darauf hinarbeiten, auf diese 2 bis 3 Wochen Sommerurlaub, die irgendwie so den Jahresurlaub auch schon sehr aufzehren und dieses, ja, nicht im Hier und Jetzt leben, sondern so sehr, ach, dann bin ich endlich im Urlaub und dann kann ich mal 2 Wochen abschalten. Und das ist so das große Ziel. Und das ist
Ja.
natürlich, also ich kenne das von vielen Menschen, auch in den Coachings, die ich begleite, ist das oft ein Thema, wie daran gegangen werden kann, dass einfach auch die Arbeit wieder Freude bringt. Und wie gesagt, das muss nicht der unendliche Spaßfaktor sein, ne? Oder nicht jeder Teilbereich der Arbeit. Aber dass wir schon, wie du sagst, Sinn und Kontrolle und Zugehörigkeit erleben. Also es gibt ja ganz viele psychologische Faktoren, die da auch gesundheitsförderlich wirken, dass wir die auch einfach erleben und haben können bei der
Ja,
Arbeit.
ja. Und das, was du eben auch schon angesprochen hast, war ja dieser Begriff Lebenswelt. Und ich finde auch, man kann das ja eigentlich gar nicht so gut trennen, weil es ist ja auch so, gerade mit Homeoffice und so weiter, man hat dann irgendwie die Arbeit auch so ein bisschen in seinem Umfeld, in seinem privaten Umfeld. Und ich finde, an vielen Stellen ist Arbeit und Privates auch miteinander verwoben. Und die Arbeit macht ja auch einen großen Teil aus oder der Job, ne? Das ist auf der einen Seite Teil der Identität, weil es ist das, was man sich ausgesucht hat, worin man sich ausbilden lassen möchte, worin man Interessen hat, worin man vielleicht auch Stärken hat, was einen interessiert. Und es macht eben auch einen
Absolut.
wahnsinnig großen Anteil an Zeit von unserem Leben aus, ne? Und das bringt mich nämlich jetzt zu meiner nächsten Frage. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn die Arbeit, unser Job für unsere Identität und auch für Stabilität und Sicherheit in unserem Leben?
Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Es ist enorm wichtig und du hast auch schon ein paar Punkte genannt, ne? Also wir identifizieren uns ja sehr stark mit der Arbeit oder viele von uns. Da muss man auch mal schauen, ne? Also wenn wir committed sind, uns eben verbunden finden, uns zugehörig fühlen, uns mit der Aufgabe auch identifizieren, dann ist das eine super Sache. Das ist auch so eine Win-Win-Situation für das Unternehmen, für die Organisation und für uns selbst. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir halt so overcommitted sind, also uns so extrem stark damit verbunden fühlen und darüber identifizieren, dass es halt auch wieder ungesund werden kann. Denn ein Arbeitsplatz kann auch wegbrechen. Es gibt viele Faktoren, die damit reinspielen können. Und wenn wir dann uns eigentlich komplett über Arbeit definieren, über Leistung, und das ist auch so ein Thema unserer Gesellschaft, ne, die Leistungsgesellschaft, wir gucken
Ja.
so sehr darauf, eben, ja, wer bin ich? Und dann ist aber die Antwort irgendwie wieder die Berufsbezeichnung. Und es geht so sehr ums Machen, ne? Also eigentlich ist es ja, was mache ich? Ich arbeite als. Und wir nehmen das oft als Synonym, ich bin, ist gleich, ich mache, ist gleich, ich arbeite. Und
Ja.
das finde ich ist auch so ein Faktor, der da mit reingeht und auch schon die Frage, ja, was ist eigentlich Arbeit von der Definition her? Wir können das juristisch, betriebswirtschaftlich, soziologisch, psychologisch. Wir können so viele Definitionen von Arbeit gewinnen und gleichzeitig meinen die oft ja die Lohnarbeit, die Erwerbsarbeit, ne? Und auch das so eine schöne Schnittmenge, was du gesagt hast, das braucht ja auch so viel Zeit in unserem Alltag, ne? Wenn wir sagen, rund 8 Stunden Schlaf, bei einer 40-Stunden-Woche 8 Stunden Arbeit am Tag plus Pendelzeiten plus, plus, plus. Und
Genau.
wir haben aber ja auch Arbeit, die Care-Arbeit, die Kümmerarbeit, Sorgearbeit, Pflegearbeit. Wir haben so viele Arten von Arbeit, auch emotionale Arbeit, ne? Und die denken wir in diesem Konzept von Arbeit aber oftmals ja irgendwie gar nicht mit. Und das ist schon so meine Blickrichtung, dass ich das mitdenke und auch ausspreche und da auch immer gerne darauf verweise, ne, dass ich gerne eher unterteile in eben die Lohnarbeit. Und man sagt auch, es gibt Forschung zu The Second Shift, also dass gerade bei Frauen und Müttern, ne, die zweite Schicht beginnt nach der ersten Lohnarbeit, wechselt man in die
Ja.
zweite Schicht, Shift. Und ist dann eben zuständig für ganz viele andere Themen, die aber auch Arbeit sind. Und ich finde es einfach sehr spannend, darüber auch immer wieder nachzudenken. Ne? Wenn wir alles als Arbeit bezeichnen, dann verliert der Begriff natürlich auch an Klarheit und Trennschärfe. Und gleichzeitig ist es aber nun mal das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Denn wenn niemand die Care-Arbeit übernimmt, dann können wir auch nicht wirtschaftlich arbeiten. Also dann sind wir auch nicht im Lohnerwerbssektor erfolgreich. Und also dann haben wir gar keine Kapazitäten dafür. Es muss ja erstmal das Fundament, ja, die Bedürfnisse dort gestillt sein und sich um alles gekümmert sein.
Ja. Also man merkt, die Arbeit spielt eine ganz, ganz wichtige, zentrale Rolle in unserem Leben und
Ja.
für unsere Identität, aber auch natürlich aus einer, weil wir sprechen jetzt von der Lohnarbeit, so wie du es auch eben ausgedrückt hast. Es gibt uns natürlich auch eine finanzielle Sicherheit. Also, ne,
Absolut.
man ist ja auch in einer finanziellen Abhängigkeit. Das heißt,
Ja.
es spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns. Wie ist jetzt auch eine recht allgemein gehaltene Frage und ich glaube, da kann man wahrscheinlich extremst viel zu sagen. Was
Ja, ich bin
meinst du denn,
gespannt.
wie kann das Arbeitsumfeld denn unsere seelische Gesundheit fördern?
Ja, schön. Auf sehr vielfältige Art und Weise. Also ja, in meinem Kopf schwirrt schon wieder sehr viel parallel rum. Aber so als ersten großen Punkt möchte ich die psychologische Sicherheit nennen, dass das, ne, eine strukturelle Ebene auch erstmal darstellt. Und es gibt eben verschiedene Arbeiten, auf der Arbeit Gesundheit, psychische Gesundheit fördern kann. Und psychologische Sicherheit, ne, ein großes Forschungsfeld von Amy Edmondson zum Beispiel, die dazu ganz viel gemacht hat, dass einfach diese Wichtigkeit von, ich kann mich hier trauen auf der Arbeit und kann hier auch ich sein und kann eben Kritik, konstruktive Kritik äußern, ich darf Fragen stellen. Und da fängt das ja oft für uns schon an, ne? Ich würde gern wissen, aber wahrscheinlich halten mich dann alle für inkompetent, wenn ich jetzt diese Frage stelle, weil alle anderen wissen es bestimmt und ich oute mich dann dadurch als weniger kompetent. Und diese zwischenmenschliche Beziehung, wir haben immer Angst, ne, dass wir Gesicht verlieren, dass da irgendwie die Beziehung leiden könnte. Und psychologische Sicherheit sorgt eben dafür, dass wir sagen können, oh, ich frage das jetzt und vielleicht wissen es alle anderen, aber ich noch nicht, ne? Oder auch sich irgendwie gegenzustellen. Und das ist ja auch, warum diverse Teams so wichtig sind, ne? Warum Diversity ein wichtiger Aspekt ist, weil die Teams einfach effektiver sind und weil die Teams viel im Blick haben, was bei heterogenen Teams eben nicht mit im Blick ist und eben auch konstruktive Kritik geäußert wird, andere Ideen, ne? Es ist auch viel kreativer. Und um aber das alles ja, äußern zu können, Fragen zu stellen, Kritik zu äußern etc., muss ich mich psychologisch sicher fühlen. Also keine Konsequenzen fürchten, keine Sorge haben. Ich bekomme dann sogar vielleicht eine Abmahnung oder Kündigung. Ne, also es geht da ja viel um das Thema Angst. Und Angst ist ja auch so ein Gefühl, was alle Menschen kennen. Und auch unterschiedlich oft auch im Alltag erleben. Und leider ist es schon so, dass viele Menschen ja auch auf der Arbeit irgendwie Ängste haben und nicht im Sinne von psychischen Gesundheitsproblemen, sondern einfach, ne, so, wie ist die Stimmung heute für der vorgesetzten Person? Welche Aufgaben warten? Ist es heute wieder zu viel? Kriege ich alles hin? Aber auch einfach so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, Angst vor den Reaktionen von anderen, das spielt viel mit. Deswegen ist psychologische Sicherheit für mich ein großes Thema. Und das ist eben schon die Organisationskultur. Also da muss es ansetzen. Dann hat Arbeit natürlich, ne, auch im Sinne von Selbstbestimmungstheorie, erfüllt es verschiedene psychologische Grundbedürfnisse, sowas wie Autonomie. Ne, ist wichtig, das auch auf der Arbeit zu erleben. Die Eingebundenheit. Ne, können wir auch sagen, vielleicht Zugehörigkeit, auch ein ganz wichtiger Faktor, auch dass ich mich sozial unterstützt fühle. Das, ne, sind dann so die Auswirkungen, wie kann es konkret aussehen? Und dass ich auch mich als kompetent erlebe. Und das hatte ich ja gerade gesagt, ne, da verlieren wir oft so den Boden unter den Füßen, wenn wir uns nicht psychologisch sicher aufgehoben fühlen, dass wir dann denken, wenn ich eine Frage stelle, dann denken alle und ich selbst auch, ich bin nicht kompetent genug oder generell nicht kompetent. Und das ist schon sehr wertvoll, wenn eine Organisation es eben schafft, psychologisch sicher Strukturen aufzubauen. Und dann, ich weiß, ich antworte schon ziemlich lang. Es gibt dann natürlich darüber hinaus noch die Prävention, Verhaltensebene, Verhältnisebene. Das heißt eben, ein Verhältnis ist, es kann ich generell hier tun, es wäre eher so die strukturelle Ebene, auch strategisch eingebettet als Ziele für eine Organisation und dann aber auch die Verhaltensebene natürlich. Und das wäre dann sowas wie Kurse anzubieten, ERP-Programme, also Employer Assistance-Programme, die Beratung, die Informationsvermittlung, Psychoedukation für Mitarbeitende anbieten, auch niedrigschwellig, ne, dass Mitarbeitende da leichten Zugang zu haben, sich auch da wieder trauen, das in Anspruch zu nehmen. Genau, Stress- und Ressourcenmanagement-Kurse natürlich. Und da gehören auch, ne, jetzt sind wir so ein bisschen in die Richtung Sport, Ernährung, der berühmte Obstkorb in Unternehmen, ne? Das sind dann so die, ja, was kann man für die Individuen tun? Oder wie kann man am Verhalten ansetzen? Ne? Und da gibt es auch natürlich. Ja, das ist so halt mein Fachgebiet, ne? Primäre Prävention, die sekundäre, die tertiäre. Man kann eben gucken, sowas, also primäre wäre ja auch sowas wie, ja, dass heutzutage nicht mehr geraucht werden darf in Organisationen, in Restaurants, in der Gastronomie, ne? Dass man eben da schon mal so für sorgt, dass das gar kein Thema wird für die Gesundheit. Die sekundäre wäre dann eben auch sowas wie Stress- und Ressourcenmanagement, dass wir Kurse anbieten, die Mitarbeitenden, ne, die Stress erleben, haben, gucken können, wie kann ich damit anders umgehen. Im physiologischen Sinne wäre das sowas wie Früherkennung, Screenings. Bei Kindern sind das die U-Untersuchungen, ne, dass man kontinuierlich guckt, ist da alles gut, kann das Kind hören, sieht es richtig, braucht es eine Sehhilfe, was auch immer. Das wäre so die sekundäre und die tertiäre. Das ist dann eben, wenn schon mal irgendwas vorlag, dass wir gucken, dass die Folgen abgemildert werden, dass es nicht schlimmer wird. Das wäre dann die Ebene. Genau, also man lässt, diese Frage kann sehr vielfältig beantwortet werden.
Ja, also ganz viele Impulse, ganz wichtig auch. Ich fand jetzt auch diesen Begriff psychologische Sicherheit super spannend und man merkt, man kann da wirklich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Unternehmen, man kann viel, viel, viel machen, um die seelische Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern im Arbeitskontext. Also das, wie man sagt ja immer so schön, das ist ein großer bunter Blumenstrauß an Dingen, die es da gibt. Und mir fällt dann auch noch ein, du hast ja gesagt, Fragen stellen. Ich finde auch wichtig, dieses Gefühl zu haben, ich darf auch Fehler machen. Ne? Also dieser Begriff auch Fehlerkultur.
Unbedingt.
Genau. Und auch so der kollegiale Kontext auch, ne? Vielleicht auch Teambuilding-Maßnahmen mal irgendwie, weil das finde ich auch immer wichtig, dass der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen irgendwie wertschätzend ist und dass man sich da wohlfühlt. Ne, Mobbing am Arbeitsplatz ist ja auch ein Riesenthema. Also, ne, das wäre jetzt auch wieder noch ein anderes Thema, aber nur um das mal so nochmal als Aspekt mit reinzubringen. Also ja, ganz großes Feld, sagen wir es mal so.
Genau. Und ich
Genau.
würde auch gerne noch ergänzen, denn ne, super wichtig, Teambuilding etc. Und natürlich auch einfach das Vorleben. Ne? Also das heißt wieder Führungskräfte, auch wie geben die sich? Und das ist auch wieder ein Baustein, auch für psychologische Sicherheit. Wenn ich als Führungskraft mich hinstelle und mich nicht traue, Fehler zu machen, und das stimmt ja schon gar nicht, weil alle machen Fehler, wir sind Menschen, dass ich aber da nicht dazu stehe und dass ich die vertusche, dass ich da gar nicht drüber rede. Und Fehler auch so in Anführungszeichen, ne? Denn das ist ja letztlich, wir lernen. Das sind
Ja.
Lernfelder. Wenn irgendwas nicht ad hoc funktioniert, und dann lernen wir, ah, was habe ich übersehen, was muss ich anders machen, wie kann es gehen, und Rat holen. Ne? Also wenn eine Führungskraft auch mal sagt, ich weiß es nicht, was würdest du tun? Oder ich weiß es nicht. Aber ich habe hier ein tolles Team und ich weiß ja, die Expertise ist bei Mitarbeiterin, Mitarbeiter A, und für das andere Thema ist es Person B. Und dass ich eben auch als Führungskraft vorlebe, dass ich auch da sage, ich mache Pausen, ich habe klare Arbeitszeiten und ich schreibe nicht nachts um 12, um 3 Uhr morgens oder wann auch immer
Ja,
E-Mails, die ich dann
stimmt.
auch abschicke. Also auch dieses Vorbild lernen, ne? Dass wir lernen vom Modell, wir sind soziale Wesen. Auch da, ich finde das immer spannend, wie auch so Forschungsfelder ineinandergreifen, Entwicklungspsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie und viele
Ja, absolut.
andere, ne? Weil wir einfach bei Kindern wissen, die gucken uns zu und ahmen uns nach. Und natürlich, das hört ja nicht auf. Wenn wir sehen, wie unsere Führungskraft agiert, wissen wir auch, was wünschenswert ist oder wie ich in dieser Organisation belohnt werde und gelobt werde. Und werde das dann auch irgendwie so tun und ne, versuche mich anzupassen und so weiter. Und deswegen, da ist schon ja auch Verantwortung natürlich bei Führungskräften.
Ja, absolut. Danke. Das finde ich auch nochmal echt eine wichtige Ergänzung. Das stimmt. Wenn wir jetzt mal, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie kann seelische Gesundheit gefördert werden am Arbeitsplatz? Was bedeutet seelische Gesundheit am Arbeitsplatz? Wann wird denn die Arbeit oder kann die Arbeit für uns von einer Ressource auch zu einer Belastung werden?
Ja, total spannend. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche, ja, Faktoren, die dazu beitragen. Sowas wie Kontrollerleben, Sinnfindung, Sinnsuche oder Sinnkrise auch. Und natürlich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie die Ressourcen reichen nicht mehr aus. Und das sind dann, ne, ganz konkret eben, ich bin permanent überlastet. Es gibt jetzt nicht nur eine Spitze. Ne, da wissen wir ja, in sehr stressigen Situationen funktionieren wir ja oft hervorragend und mobilisieren alle Kräfte und denken gar nicht viel nach, sondern ne, wir funktionieren halt. Und das, so sind wir aufgebaut. Das sind auch biologische Mechanismen, die dann einfach greifen. Und gleichzeitig, wenn das aber ein Dauerzustand wird und einfach sehr lange anhält, und wir eben die Kontrolle auch verlieren, ne? Also wenn es super lange anhält und dann habe ich das Gefühl, irgendwann, ich kriege das auch nicht mehr hin, ich fühle mich ohnmächtig, machtlos. Wir haben auch viele schöne Wörter, die das sehr gut umschreiben dafür. Und dann, wenn ich auch keinen Sinn mehr sehe, ne? Wenn ich eine Tätigkeit habe und mir denke, ja, was tue ich hier eigentlich? Ne? Also das hat für mich, für mein Leben keine Relevanz, für das gesamtgemeinschaftliche Allgemeinwohl nicht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass es sich nach Belastung anfühlt, dieser Job. Ne, und die fehlende soziale Unterstützung, aber auch sowas wie eine Rollendiffusion, Rollenunklarheit. Ne? Was, wofür bin ich eigentlich hier, wenn ich ständig irgendwelche anderen Aufgaben machen soll oder noch on top drauf bekomme und ich auch da mich überfordert, überlastet fühle und aber auch diese Unklarheit einfach habe. Ich kann ganz viele Sachen nennen, auch sowas wie die dauerhafte Erreichbarkeit. Das ist auch gerade so nach der Pandemie sehr aufgekommen oder mit der Pandemie, als das jetzt ne, durch New
Ja.
Work, ne, also die sich dadurch die Transformation, die digitale jetzt sehr beschleunigt hat oder hatte zumindest. Und wir dadurch, ne, das ist so zweischneidig, dieses Schwert, die Vor- und Nachteile, aber auch da ist es oftmals eben. Ja, dass ich dauerhaft erreichbar bin, dass es keinen Feierabend gibt, dass es auch so eine Fragmentierung von Arbeitszeiten häufig gibt. Das sehen wir dann im Bereich häufig bei Menschen mit Care-Arbeit, dass ne, irgendwann mittags aufgehört werden muss zu arbeiten. Und dann ist es so, ja, ich bin aber erreichbar. Und dann diffundierte, also die Diffusion, die wir dann haben, ne, dass ich vielleicht auch, während ich dann, ich bleibe mal bei dem Beispiel Mutterschaft oder Vaterschaft, Elternschaft, bringe dann die Kinder irgendwie zum Hobby. Währenddessen telefoniere ich aber und habe irgendeinen Call von der Arbeit. Und dann abends setze ich mich auch nochmal hin, denn ich muss noch ein paar Sachen abarbeiten oder vorbereiten und wie auch immer. Und dann ist es so eine Fragmentierung von Arbeitszeit. Und da wissen wir auch, dass das sehr gefährlich werden kann, sehr ungesund sein kann. Ne, das ist immer der Unterschied, auch wenn ich das mal mache, dann ist das natürlich top, wenn ich das als Vereinbarkeitshebel sehe, als Flexibilität. Aber es kann nicht der Dauerzustand sein. Also ich kann eine Arbeit nicht darauf aufbauen, zu sagen, ich höre mittags auf und setze mich abends wieder hin und dazwischen mache ich auch ein paar Calls, während ich irgendwas anderes tue. Genau, das sind schon wesentliche Aspekte. Und du hattest auch mit dem Team das ins Gespräch gebracht, ne? Auch sowas wie fehlende soziale Unterstützung oder dass ich zumindest wahrnehme, dass es die nicht existiert. Und auch die Beziehungen haben sich ja verändert durch Homeoffice-Möglichkeiten, ne? Durch Distanzarbeit, durch dezentrale Organisationen, wo wir auch an ganz unterschiedlichen Standorten per se arbeiten und uns einfach selten in Präsenz sehen. Es gibt super viele Beispiele, was alles dazu beitragen kann, die wir aber auch abmildern und abpuffern können. Ne? Also so diese Job-Anforderungen und Ressourcen, die lassen sich aber auch, also ja, angleichen oder abmildern. Und es gibt auch so Puffereffekte. Es gibt nicht manchmal auch so Sachen, die sind Anforderungen und Ressourcen zugleich, würde ich behaupten.
Das war auch ganz schön viel. Also da sieht man wirklich aber, wie wichtig es ist, auf diese Dinge zu achten, was alles die Gesundheit fördern, aber auf der anderen Seite eben auch zu Belastung führen kann. Und jetzt hast du, glaube ich, auch die nächste Frage schon teilweise beantwortet, aber ich wollte noch mal auf den Aspekt eingehen, dass es ja so ist, dass man ja immer wieder liest in den letzten Jahren, dass auch die Fehlzeiten weiter steigen, ne, im Job. Und also auch in Deutschland, und dass ich glaube, die Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen, das ist, glaube ich, Platz 2 nach den Atemwegserkrankungen. Genau, also das heißt, die Zahlen steigen da kontinuierlich. Was glaubst du, woran das liegt? Also du hast natürlich jetzt eben auch schon ein paar Aspekte genannt, ne, auch Überlastung und so weiter, aber vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken zu.
Also das gibt eine, genau, ach so, ich hatte noch den Gedanken, genau, dass auch diese Zahlen manchmal variieren. Das war lange, ne, dass man gesagt hat, so auf Platz 3 sind die psychischen Erkrankungen oder psychischen Gesundheitsprobleme, die wir in den AU-Meldungen sehen. Inzwischen ist es eben Platz 2, du sagst, ne, nach Atemwegserkrankungen. Und es war eigentlich lange Zeit Platz 2, so die muskulären Erkrankungen, Rückenschmerzen und so weiter. Ja, und tatsächlich wird das abgelöst. Also ich glaube, inzwischen ist es bei so ziemlich allen gesetzlichen Krankenversicherungen, die Erhebungen und die Untersuchungsstudien, die die machen, dass es auf Platz 2 vorgerückt ist. Sehr erschreckend. Ich finde, das hat natürlich ganz, ganz viele Ursachen. Das hat einmal also den echten Anteil, also es ist einfach Realität. Und dann steckt da natürlich wieder dahinter auch sowas wie ja, strukturelle Aspekte oder auch, also auch im Positiven, dass aber auch, ne, unsere Gesellschaft im Idealfall offener wird. Oder vielleicht auch ein Generationenthema, dass einfach auch die jüngere Generation, die wir immer so schön betiteln mit der Gen Z, dass die vielleicht auch einfach offener ist und mehr auch dazu steht, was sie haben will, was sie auch in der Arbeitswelt, in der Lebenswelt will. Und da auch einfach ja, mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit rangeht. Also dass deswegen auf der einen Seite wahrscheinlich schon mehr Menschen krankgeschrieben werden mit psychischen Diagnosen und auch einfach diese Offenheit auch dazu führen kann, dass es nicht jetzt an sich wirklich mehr Menschen gibt als früher mit psychischen Gesundheitsproblemen, aber dass halt damit, wenn sie vorhanden sind, einfach auch auch in der ärztlichen Praxis offener darüber kommuniziert wird oder auch, also gibt ganz viele Faktoren, auch ärztliche Praxen inzwischen besser geschult sind und die nicht erstmal denken, ja, das ist ein orthopädisches Problem oder das ist
Ja.
ein was auch immer, sondern dass die auch vielleicht schneller auf dem Schirm haben, okay, ich guck mal, wie ist die Belastungssituation, ist es eine psychische Diagnose, auch das kann natürlich mit rein oder auch das spielt auf jeden Fall mit rein.
Wenn wir jetzt im Arbeitskontext bei dem Begriff Überlastung bleiben, da gibt es ja den Begriff Burnout. Das sagt ja vielen Menschen was. Es gibt ja auch dieses Überlastungssyndrom, aber gerade in dem Kontext des Berufs oder des Jobs ist da ja per Definition dieser Begriff Burnout eben der Begriff für dieses Überlastungs- oder Erschöpfungssyndrom. Was würdest du sagen, sind Frühwarnzeichen, auf die man achten sollte, wenn es in Richtung Überlastung geht? Und worin liegt auch der Unterschied zwischen, ich bin gerade sehr gestresst, ich habe gerade einen hohen Workload, oder geht halt wirklich in diese Richtung, es ist jetzt pathologisch, es könnte wirklich ein Burnout sein?
Ja, auch wieder sehr, sehr komplex. Ein Burnout ist ja an sich ja charakterisiert auch so durch drei große Faktoren. Das ist Erschöpfung, das ist auch die mentale Distanzierung. Wir reden auch von Depersonalisierung, ne, von Zynismus, auch eben gegenüber den Arbeitsaufgaben der Arbeit. Und es ist auch dieses verringerte Kompetenzerleben. Und gerade so diesen Begriff der Kompetenz hatten wir in dem Gespräch jetzt schon häufiger, ne, wie wichtig uns
Ja,
das auch ist, als kompetent zu
stimmt.
gelten, als kompetent gehalten zu werden und selbst so zu fühlen. Und da geht ja auch Selbstwirksamkeit mit einher, ne, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann was erreichen durch meine Fähigkeiten. Genau, und das sind so die drei Faktoren, die auch mit dem Burnout Inventory aufgegriffen werden. Ne? Und auch Burnout ist, ich finde das super spannend, schon wieder die Einordnung, denn in den Kategorisierungskatalogen, mit denen ja gearbeitet wird im klinischen Kontext, gibt es ja den ICD-10, das ist im Moment in Deutschland ja immer noch aktiv, und den ICD-11, der eigentlich seit 2022 schon genutzt wird, aber noch nicht in Deutschland, weil irgendwie die Rechte und die Übersetzung und so irgendwie noch nicht fertig ist. Und in beiden ist es schon so, dass es eine Zusatzkategorie ist. Es ist ja keine eigenständige psychische Erkrankung, sondern das hat jetzt in der 10er-Version eben die Klassifizierung mit Z, also Zusatz. Und auch in dem neuen wird es speziell auch gerade im Bereich Arbeitsleben, also als Faktor, der zum Gesundheitszustand beiträgt. Ja, und die Lebenswelt eben ist die Arbeit. Und das finde ich total spannend. Das ist auch sehr umstritten, auch wissenschaftlich wird da rege diskutiert. Denn es gibt auch Forschung zu Eltern-Burnout. Und also so rein intuitiv würde ich auch denken, wieso ist das auf die Arbeitswelt begrenzt? Oder das ist ja auch so diese künstliche Abgrenzung, wie wir eben schon drüber sprachen, über die Lebenswelt. Genau, dass auch Menschen ausbrennen können, Burnout erleiden können, wenn sie ja so viel Care-Arbeit haben oder auch diese fehlende Vereinbarkeit, dass eben die Arbeit insgesamt, egal welche Arbeit es ist, insgesamt eben zu Überlastungen führt. Und das finde ich sehr spannend. Und auch der Begriff wurde ja geprägt schon vor vielen Jahrzehnten. Und da wurde es eigentlich betrachtet oder beobachtet bei Menschen, die ehrenamtlich gearbeitet haben im Bereich also im Hilfesystem, ne? Ehrenamtliche in der Pflege, im Unterstützen. Und ja, also da war ja die Forschung lange Zeit auch im sozialen Bereich, im pflegerischen Bereich. Und deswegen finde ich es spannend, dass man es jetzt beim ICD-11 eben in diese Lebenswelt Arbeit reingepackt hat und auch gesagt hat, wenn es nicht im Arbeitskontext zutrifft, dann sprechen wir auch nicht von Burnout. Also die
Okay.
Diskussion dazu finde ich total
Ja.
spannend.
Ja.
Genau, und Stress, die Abgrenzung. Also wir alle haben tagtäglich immer Stress. Das ist ja auch erstmal einfach ein Begriff, den wir nutzen für eine Anforderung, die unsere im Moment vorhandenen Ressourcen oder wahrgenommenen Ressourcen scheinbar übersteigt. Das hat diese biologischen Reaktionen, die einfach passieren, ohne dass wir da irgendwie gegensteuern können. Das passiert einfach. Die Amygdala springt an, der präfrontale Kortex kommt erstmal gar nicht zu Wort. Wir denken nicht nach, sondern wir handeln, ne, unter akutem Stress. Und diese Reaktion, die ist super alt schon und die kennen wir alle, alleine mit schwitzigen Fingerspitzen oder vermehrtem Schweißausbruch oder Zittern in der Stimme oder wir werden rot, was auch immer, ne? So körperliche Symptome, die dann auftreten. Genau, aber es kommt halt sehr auch drauf an, auf die Dauer und ob wir uns dazwischen wiederholen. Also Stress, ne? Wir haben eine Erholungsfähigkeit. Wir beurteilen oder bewerten dann, ist das überhaupt stressig oder nicht? Und das ist auch für alle Menschen unterschiedlich. Also auch wir beide werden sehr unterschiedlich Stressoren und Stressverstärker irgendwie wahr machen können. Und es gibt Dinge, die werden dich sehr stressen und mich gar nicht und andersrum. Ne, also es ist die Bewertung von der Situation, von einem Erleben, dass ich auch sage, ach, das ist total irrelevant, dann wird es auch kein Stress. Oder ich sage, oh, das ist schon relevant. Und dann gucke ich ja beim zweiten Schritt, kann ich das bewältigen? Ja oder nein? Und wenn ich dann erst sehe, oh, ich habe nicht die Ressourcen, ich kann es nicht bewältigen, auch dann ist es ja erstmal, dass der Stress stärker wird oder überhaupt auftritt. Weil wenn ich denke, es ist irrelevant, dann stresst mich nicht. Wenn ich denke, ich kann es bewältigen, dann stresst es mich auch nicht. Aber wenn das beides halt anders gegeben ist, dann gerate ich unter Druck und Stress. Aber es ist eben zeitlich begrenzt. Und ich wende dann Coping-Strategien, Bewältigungsmechanismen an. Emotional, instrumentell, gibt verschiedene Praktiken, ne? Und dann, die mache ich ja auch nicht bewusst. Ich könnte sie jetzt bewusst nennen, ne? Weil das Teil auch von Trainings ist, die ich gebe. Aber an sich passiert das ja einfach, ne? Wir gucken, kann ich mein Zeitmanagement bessern, kann ich jetzt erstmal eine Pause machen, also wie auch immer wir es eben bewältigen in dem Moment. Genau, aber das ist halt schon ein großer Unterschied, aber also zwischen Stress und Burnout. Aber natürlich kann langanhaltender Stress, wenn der sich auch letztlich chronifiziert, wenn ich dauerhaft das Gefühl habe, ich bin überbeansprucht und es ist eine dauerhafte Überlastung auch an Arbeitsaufgaben und ich habe nie Feierabend und so weiter, kann das natürlich irgendwann auch im Burnout resultieren. Und sowieso ist da ja auch irgendwie die Trennschärfe oder die Schnittmenge einfach groß, ne? Dass ich auch depressive Symptome, Burnout, Stress, das ja, hat ja auch einfach Schnittmengen oder sehr ähnliche Symptome zumindest.
Ja, und bei Burnout fallen mir auch körperliche Symptome ein, ne, die das
Ja.
hervorrufen kann. Also glaube, Schlafprobleme sind dann ein ganz großes Thema, ne, dieses auch nächtliche Grübeln dann auch über den Job oder über den
Ja.
Stress, den man hat, oder auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, vielleicht auch
Ja.
Tinnitus, Hörsturz. Das sind ja auch so Dinge, die auftreten können bei anhaltendem Stress. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt merkt, ah, ich bin wirklich sehr überlastet und das war einen längeren Zeitraum und ich schaffe es auch über meine eigenen Coping-Strategien und meine Erholung, Pausen, ist nicht mehr irgendwie zu einem besseren Zustand zu kommen. Und ich merke irgendwie
Ja.
so, jetzt geht's für mich so nicht mehr weiter. Was würdest du mir dann raten?
Ja. Auf jeden Fall, ne, gerade wenn die Frühwarnzeichen schon vorüber sind und wir sind schon bei den lauter schrillenden Alarmglocken angelangt, professionelle Unterstützung auch sich zu holen. Und vielleicht noch eine Ergänzung, auch Stress ist oft so dieses Gefühl von, oh, es ist mir alles zu viel. Und Burnout ist dann oft so dieses Gefühl der Leere. Also ich funktioniere noch irgendwie, aber ich fühle ja gar nichts mehr. Also ich kann gar kein Gefühl benennen. Und auch bei Klientinnen, die ich hatte, war es schon nicht selten, dass sie mir erzählten, im einen Moment funktionierte ich noch und im nächsten lag ich auf dem Boden. Und das war teilweise im Supermarkt, teilweise im Homeoffice, aber ganz unterschiedlich. Und ich konnte mich nicht mehr rühren. Also es ging einfach gar nichts mehr.
Ja, das ist dann wirklich
Und
so ein richtiger Zusammenbruch, oder das
ja.
beschreiben dann auch viele Personen, das kam mit so einem richtigen Knall, ne?
Ja. Genau, und das ist halt das Ding. Es ist an sich, ne, schleichend wie so ein Stufenprozess. Und auch da sind die Symptome sehr ähnlich, eben erstmal zu Stress, zu depressiver Verstimmung, ne? Und deswegen ist es ja auch so schwierig, irgendwie zu erkennen und zu gucken, welche Diagnosekriterien erfüllt ist. Genau, aber zurück zur Frage, es ist auf jeden Fall professionelle Hilfe gefordert, denn das schaffe ich dann nicht alleine zu bewältigen, das schaffe ich nicht auch mit sozialer Unterstützung. Die kann mich natürlich stützen, die kann für mich da sein, ne? Und gerade wenn ich nicht mehr funktionieren kann, wenn ich da richtig über diesen Punkt hinaus bin, brauche ich auch Menschen, die mir die professionelle Hilfe organisieren, also die mich dabei unterstützen, die proaktiv sagen, ich rufe jetzt hier an und ich setze uns auf die Warteliste und ich frage mal dabei der Kassenärztlichen Vereinigung, wohin wir uns wenden können und so weiter. Ne? Auch Selbsthilfegruppen sind natürlich immer eine gute Stelle. Genau, aber professionelle Hilfe ist bei Burnout auf jeden Fall notwendig.
Wenn wir jetzt über den Begriff betriebliches Gesundheitsmanagement nochmal sprechen, das hattest du ja eben auch schon mal erwähnt, auch jetzt in dem Kontext Überlastung, und wir haben ja anfangs auch darüber gesprochen, was kann denn eigentlich getan werden im Arbeitsumfeld, um die seelische Gesundheit zu fördern oder auch zu erhalten. Was kann denn im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements jetzt getan werden? Welche Maßnahmen können da entwickelt werden zum Schutz der Mitarbeitenden, dass die eben seelisch gesund bleiben? Vielleicht aber auch, wenn die eben ja zum Beispiel aus einem Burnout wiederkommen, wie kann dann irgendwie die ja ne, Wiedereingliederung stattfinden? Wie kann es dann
Genau.
weitergehen?
Genau. Ja, und auch das ist ganz schön vielfältig, denn die Wiedereingliederung, ne, das BEM, also BEM ist die Abkürzung betriebliches Eingliederungsmanagement, guckt auch, ne, wie kommt die Person zurück. Es gibt das Hamburger Modell und auch viele andere, ne, wo man guckt peu à peu, Schritt für Schritt, hat dann auch verschiedene arbeitsrechtliche Konsequenzen oder Grundlagen, die dann wirksam werden. Das sind natürlich Schritte, ne, um nicht zu sagen, so, ach, du bist jetzt wieder da und hier dein 40-Stunden-Arbeitsplatz wartet auf dich, sondern eben peu à peu stufenweise wieder heranzutasten und zu gucken mit unterschiedlicher Stundenanzahl, das wird dann erhöht und auch immer wieder Rücksprache zu halten und auch da wieder, ne, die offene Kommunikation im Idealfall, die da mit zugrunde liegt. Im präventiven Bereich sehe ich auf jeden Fall als große Stütze Unternehmen, die auch Mental Health First Aid zum Beispiel anbieten. Ne, das Programm, das die Eckart-Busch-Stiftung ja auch anbietet als präventive Maßnahme, um auch einfach Mitarbeitende zu schulen, also um auch diese Sprachlosigkeit, diese Handlungsunfähigkeit, ne, diese Machtlosigkeit, die viele Menschen gerade auch bei psychischen Gesundheitsproblemen empfinden und da auch nochmal, es erkranken ja einfach wirklich jedes Jahr so viele Menschen an psychischen Gesundheitsproblemen und ne, eine von drei Personen. Und wenn wir uns das dann überlegen, also es ist entweder, ja, betrifft es mich selbst, nahe Familienangehörige, meine Kinder, mein Partner, Partnerin, Schwester, Bruder, Mutter, Vater, wer auch immer, Freundin, KollegInnen, also statistisch gesehen ist das ja einfach so wahrscheinlich und dass ich irgendwie in meinem Leben damit Berührungspunkte haben werde als betroffene Angehörige und ja, mitbegleitende Person. Und deswegen ist das halt, wir sind auch ja, wenn jemand einen Beinbruch hat, ne, oder einen Bandscheibenvorfall, dann sind das oft Dinge, die wir sehen können, also zumindest im gebrochenen Arm oder das Bein. Bandscheibenvorfall wird auch drüber geredet, auch über andere körperliche, auch chronische Erkrankungen wird vielleicht auch geredet. Und oft hört es aber nach wie vor immer noch bei psychischen Gesundheitsproblemen auf. Auch die werden oft ja gar nicht als solche erstmal erkannt, sondern es dauert auch irgendwie lange, weil erstmal nach somatischen Ursachen geguckt wird. Und deswegen sind wir da noch weniger geschult und geübt drin, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hier geht es einer Kollegin oder einem Kollegen nicht so gut. Und dann muss ich auch keine Expertin werden und muss dann wissen, ah, das ist die und die Diagnose, die dann hier kommen wird, sondern erstmal so, wie kann ich überhaupt da auf diese Person zugehen, ohne dass ich übergriffig bin, ne? Weil wir haben dann auch so dieses, ich möchte ja Distanz wahren, aber ich möchte auch meine Unterstützung anbieten und wie kann ich das gut machen? Deswegen ist schon MHFA so ein Programm, was Organisationen in dem Bereich anbieten können, um einfach ein bisschen, ja, Psychoedukation, Wissen zu vermitteln und konkrete Handlungsempfehlungen aber auch zu bekommen.
Ja, und eben, was du auch schon angesprochen hast, auch die Entstigmatisierung auch
Ja,
voranzutreiben, diese Grenzen abzubauen, Menschen zu ermutigen, schaut
auf
aufeinander,
jeden
guckt, ob
Fall.
euch irgendwas auffällt, wenn es jemandem nicht gut geht, traut euch, die Menschen anzusprechen. Und in den Kursen
Ja.
lernt man ja eben auch, was es bedeutet, offen zuzuhören, unvoreingenommen zu sein. wertschätzend
Ja.
zu sein. Und das ist ja eben auch gerade in dem beruflichen Kontext natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil da hat man natürlich auch vielleicht
Ja.
nochmal ein anderes Verhältnis zueinander als jetzt im privaten Kontext, ne? Deswegen finde ich das
Ja.
super wichtig, genau an der Stelle das auch nochmal zu nennen mit den Kursen, genau.
Ja, absolut. Und abschließend will ich noch sagen, weil es gibt ja auch die psychische Gefährdungsbeurteilung, die auch seit 2013, meine ich, ist ja eigentlich gesetzlich verpflichtend für alle Organisationen, analog zur generellen Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung. Und die wird aber tatsächlich noch relativ selten angewendet. Ich meine, ich hätte neulich eine Zahl gelesen von ungefähr 30% der Organisationen, die es machen. Und
Okay.
es besteht eigentlich eine Pflicht. Also eigentlich müsste da ja das zu 100% hinkommen. Aber da sind wir noch nicht, obwohl es das jetzt eben schon das 13. Jahr gibt. Dann hat man einfach auch einen Hebel in der Hand, ne, mit dieser Gefährdungsbeurteilung, um ja auch zu identifizieren, was sind bei uns eigentlich die Gefährdungssituationen, worauf müssen wir bei uns achten?
Ja. Wir kommen noch mal zu einem anderen Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, der Begriff Erholung. Das hast du eben auch genannt im Kontext von Burnout. Was kann ich denn, also was bedeutet eigentlich Erholung wirklich? Was kann ich tun, um mich zu erholen? Und warum gelingt Erholung eben manchmal auch nicht?
Ja, auch spannend und vielschichtig. Ich habe auch immer den Eindruck, wir sind ja oft so, ach, Erholung, das funktioniert auf dem Sofa mit Netflix. Und dass wir das so als passiv, ne, also Regeneration, das ist eben Füße hochlegen. Und natürlich, Schlaf ist ein wichtiger Erholungsfaktor und der ist ganz gravierend. Und alle Eltern wissen, ne, was für eine Foltermethode Schlafentzug ist und wie schwierig es ist, wenn schon dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt ist. Das ist wirklich wichtig und auch Schlafhygiene, viele achten nicht drauf, ne? Das fängt ja bei Kleinigkeiten an, aber auch sowas wie eben Smartphone-Gebrauch abends noch vor dem Einschlafen. Und auch das haben bestimmt viele gehört, ne, dass auch einfach die verschiedenen Lichtintensitäten, das blaue Licht zum Beispiel, das Handys dann abgeben oder auch Tablets, wenn ich eben ja nicht ein Buch in der Hand habe und lese und blätter, Seiten umblättere, Papier, sondern eben dieses Smartphone in der Hand habe und darauf lese oder scrolle. Auch das, ne, gehört einfach dazu, dass wir ja entweder so Netflixen oder gerne Doomscrolling betreiben. Und das ist natürlich nicht förderlich für Erholung. Erholung, ja, es hat schon sehr aktiven Part oftmals auch, ne? Und auch darauf zu achten, was ist für mich jetzt gerade in dieser Situation, in diesem Augenblick Erholung. Und manchmal ist es auch das Füße hochlegen. Und oft ist es aber auch ein Ausflug machen, rauskommen, spazieren gehen, in Bewegung sein, eine soziale Aktivität, irgendwie mit FreundInnen was zu planen, ins Café zu gehen, barfuß übers Gras zu laufen. Also das kann halt so unterschiedlich sein und im Kleinen wie im Großen. Aber Erholung, es gibt nicht die eine Erholung und ich muss sehr darauf achten, was brauche ich in diesem Augenblick.
Ja, sehr individuell auch, ne, was für jeden
Ja.
oder jede Einzelne da wichtig ist. Ja. Okay, zu dem Thema Work-Life-Balance würde ich auch gerne noch mal kommen. Haben wir
Ja.
natürlich jetzt auch schon so ein bisschen angekratzt hier und da, aber kannst du mal vielleicht so ein paar Strategien nennen, die dabei helfen, wirklich Grenzen zu setzen zwischen der Arbeit und dem Privatleben? Wie kann ich meine Work-Life-Balance gut erhalten? Und vielleicht auch aus deiner persönlichen Sicht, was tust du für deine eigene Work-Life-Balance?
Ja, auch hier ist die Begrifflichkeit ja wieder interessant und wird auch immer diskutiert. Work-Life-Balance, ne?
Ja,
Diese drei
ja.
Worte schon in Kombination. Grenzen setzen ist sowieso für sehr viele Menschen ein großes Thema. Auch Nein sagen und wann darf ich das und wie. Und ne, Nein ist ein vollständiger Satz. Es reicht aus, einfach nur Nein zu sagen. Genau, und oft fühlen wir uns dann so, als ob wir uns rechtfertigen müssen oder erklären müssen, erläutern müssen oder setzen so ein Aber dahinter, nein, aber, und dann wird es doch wieder ein Ja. Das ist schon eine große Übung, die uns allen, glaube ich, sehr gut tut und wir aber auch alle regelmäßig üben müssen.
Ja.
Deswegen ist es nicht einfach, sich abzugrenzen. Das ist aber schon hilfreich, auch wenn die Organisation Ja, individuelle Regelungen würde ich schon sagen. Also es muss immer wieder auch individuell geguckt werden, was brauchen die Personen, die Mitarbeitenden, aber auch generell die Unternehmenskultur so gestaltet sein muss, dass auch klar ist, es wird nicht nur nicht erwartet, dass Mitarbeitende aus dem Urlaub heraus antworten oder aus dem Wochenende, sondern es muss auch wirklich so gelebt werden. Ne? Aber ich kenne Organisationen, die sagen, ja, oder auch Führungskräfte, die sagen, aber ich erwarte das doch gar nicht. Aber sie machen es selbst, ne? Und dann schüren sie ja doch die Erwartungshaltung, ne? Und auch wenn die dann sagen, ja, aber die wissen ja alle, dass sie das nicht machen müssen, dass das bei mir aufgrund der familiären Situation so ist oder, ne, ich bin ja auch die Führungskraft, ich mache das halt, aber ich erwarte das doch nicht. Aber da sind wir wieder bei dem Modell lernen, ne, und nachahmen und natürlich, das erzeugt schon zumindest unbewusst, aber oft auch bewusst, den Druck, es gleich zu tun und auch erreichbar zu sein. Also es hat schon sehr viel mit Organisationskultur zu tun.
Okay, und was, wenn du jetzt persönlich vielleicht noch mal guckst, was tust du jetzt für deine eigene Work-Life-Balance? Hast du da noch Tipps? Außer Grenzen setzen und Nein sagen und Urlaub ist Urlaub und Wochenende ist Wochenende, das ist natürlich super, super wichtig.
Ja, und es klingt auch so banal und so einfach und ich glaube, ganz viele spüren aber, wie regelmäßig sie diese Grenzen übergehen und es eben doch in der Umsetzung am Ende gar nicht mehr einfach ist. Also für mich persönlich ist es wirklich wichtig, dass ich eine Pause zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit habe. Und ich stelle das jedes Mal fest, wenn es mir nicht gelingt oder es halt einfach nicht möglich ist, dann zerrt das enorm an mir. Also ich brauche so diesen Cut zwischen, jetzt habe ich meine Erwerbsarbeit für heute erledigt oder auch, die ist ja nie richtig erledigt, aber für heute beende ich sie und dann esse ich in Ruhe was und ich mache einen Spaziergang. Also diese, ja, auch der Dreiklang aus Bewegung, Ernährung, viel Trinken, Schlaf, ja, ist schon wichtig. Das
Entspannung,
klingt immer nach so einer, ja, so einer einfachen Formel, aber ist sie ja letztlich nicht. Und das ist so ein bisschen die Basis, auch, ja, auch wirklich dazu zu stehen, eben zu sagen, nein, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar und ich mache das jetzt nicht am Wochenende und vielleicht auch mal die Apps zu deinstallieren oder ne, es gibt ja viele Tricks, auch immer wieder mal ausprobieren, was hilft mir eigentlich wirklich und was nicht. Aber es gibt halt leider kein richtiges Rezept und es ist sehr individuell. Aber für mich sind es wirklich so Sachen, ich brauche Abstand von der einen Arbeit zur anderen, damit nicht, wenn die Kinder dann nach Hause stürmen, ich gedanklich noch in einem Projekt festhänge oder in einem E-Mail-Verlauf oder in einem Gespräch und die Kinder schon mit ihren Bedürfnissen und ihren ganzen Themen reinströmen und dann habe ich noch meine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt. Also das ist eine ganz schlechte Kombi für mich persönlich und da versuche ich wirklich großen Wert drauf zu legen, das im Normalfall gut hinzubekommen.
Dankeschön, auch für diesen persönlichen Einblick und was du so tust für dich
Sehr
selbst und
gern.
um deine Grenzen zu setzen und was gut für deine Work-Life-Balance ist. Mir fällt noch ein wichtiger Begriff ein, das wollte ich eigentlich eben schon gefragt haben, den ja man ja auch immer wieder hört und liest, so im Kontext von Unzufriedenheit im Job und Überlastung, stille Kündigung oder Quiet Quitting.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal ganz einfach kurz was dazu sagen, weil ich finde, das ist einfach auch noch mal so ein wichtiger Begriff, was man darunter eigentlich versteht.
Ja, genau. Das ist, also wie der Name sagt, ne, dass ich innerlich vielleicht schon, also still, ne, innerlich gekündigt habe. Beziehungsweise eigentlich der Schritt davor, dass ich halt, ne, ich mache ja meinen Job noch, ich erledige die Aufgaben, die auch in der Job Description enthalten sind, die im Arbeitsvertrag stehen. Ich fülle das aus, aber auch nicht darüber hinaus. Und ich bin auch einfach nicht mehr hoch involviert. Die Motivation, die ist rein extrinsisch. Also ich bekomme meinen Lohn, mein Gehalt überwiesen, aber da ist keine intrinsische Motivation, da ist kein Engagement, da ist kein Drive, kein Flow erleben mehr, sondern ich mache halt ja, also ich gucke auf die Uhr und ich erledige das, was wirklich gemacht werden muss und ich mache aber auch wirklich nichts darüber hinaus.
Und was würdest du sagen, wenn ich das bei mir selber irgendwann merke, dass das so ist? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Prozess, der so schleichend kommt. Wie gehe ich dann damit um?
Ja. Genau, es ist natürlich auch die Frage, wie kommt das, wie kam das, hat sich das jetzt erst nach einer Weile eingestellt? Natürlich sind so Faktoren wie Job Enrichment, Job Enlargement, Themen, ne, dass ich auch gucke, wie kann ich den Job anreichern, dass er für mich wieder spannend wird. Wo will ich eigentlich hin? Ich kann mich ja auch in der horizontalen, aber auch in der vertikalen entwickeln beruflich. Was sind eigentlich meine Ziele? Was brauche ich? Und ich glaube, so eine Re Selbstreflexion und auch zu gucken, welche Bedürfnisse erfülle ich mit Arbeit und welche sind nicht erfüllt, ist da ein ganz guter Indikator. Selbstreflexion und Haltung generell bei all diesen Themen sehr wichtig. Und ja, ich würde aber auch mit der Führungskraft, mit HR, mit KollegInnen, also je nachdem, wo ein Vertrauensverhältnis da ist, je nachdem, wo ich Menschen habe, bei denen ich mich auch öffnen kann, würde ich das auch thematisieren und würde im einen eben gucken, wie ich selber, was ich brauche, also würde mit mir ins Gespräch gehen, aber auch natürlich mit anderen Personen und auch mit den Personen, die eben daran auch was ändern können, die mir helfen können, die mich unterstützen können, dass sich etwas ändert. Weil sonst ist ja letztlich, also sonst kann es zum Bore-out kommen, ne, dass ich also so unterfordert bin, dass es auch nicht mehr gut tut, dass die Zeit einfach gar nicht mehr verrinnt. Also es ist auch kein guter Zustand und nicht erstrebenswert. Genau, oder es kommt dann halt irgendwann zu Kündigungen. Und das ist ja dann aus Organisationssicht, ne, die gucken, wie kann ich Mitarbeitende binden, wie kann ich Zufriedenheit herstellen. Ist das natürlich sehr dramatisch, wenn das dann ein Kündigungsgrund oder das nicht gesehen wird und diese stille Kündigung vonstatten geht und nicht rechtzeitig gehandelt wird. Deswegen ist das auch, ja, so eine Organisationsaufgabe zu gucken, wenn das auffällt, ne, mit den entsprechenden Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und zu gucken, auch was dahinter liegt, darunter liegt, was die Person braucht und was man tun kann.
Dankeschön, dass du auch diesen Begriff nochmal eingeordnet hast und erklärt hast. Wir kommen jetzt langsam zum Ende und da habe ich jetzt nochmal eine inhaltliche Frage mitgebracht und für dich und zwar auch eher persönlich. Also wenn du mal so auf die Zukunft, in die Zukunft blickst, wenn es um seelische Gesundheit am Arbeitsplatz geht, was würdest du dir wünschen, was sich noch verändert in diesem Kontext? Oder gäbe es vielleicht auch eine konkrete Sache, die man jetzt sofort ändern könnte, die du dir wünschen würdest?
Oh ja. Hast du, also vielleicht hast du schon gemerkt in unserem Gespräch, dass ich mein Lernfeld ist, kurze Antworten zu geben. Deswegen ist er herausfordernd. Ich glaube, wenn ich jetzt so ganz konkret als eine machbare Intervention nennen müsste, dann wäre es vielleicht sowas wie Arbeitszeit, also das als Schlagwort wirklich zu gucken, dass da die Rahmenbedingungen, die Grenzen klar gesetzt sind. Dass eben, ne, diese Diffusion und diese Fragmentierung nicht zustande kommt. Genau, allerdings ist das, wie gesagt, auch ein sehr individueller Prozess für verschiedene Mitarbeitende, was jetzt genau ihnen gut tut. Deswegen diesen einen Hebel, das wäre natürlich auch die psychische Gesundheitsgefährdungsanalyse. Allerdings wäre das jetzt für mich vielleicht nicht die eine Antwort, die ich gerne geben würde, sondern eher, ja, die Organisationskultur, die psychologische Sicherheit, das wäre für mich schon der wesentliche Baustein. Aber wie gesagt, das ist halt keine schnelle und die Ad-hoc-Lösung. Das ist ein Prozess, der mit der Organisationskultur zusammenhängt. Und aber so ein Schlagwort hätte ich noch, und zwar Vulnerabilität. Das wäre ein oder selektive Vulnerabilität. Das wäre für mich was, was ich mir sehr wünschen würde, dass einfach Menschen sich so zeigen dürfen, wie sie sind, kein Masking betreiben müssen, kein sich überanpassen, kein ich schlüpfe in die Arbeitsrolle, ich schlüpfe in die andere Rolle. Ne? Wir haben ja so viele Rollen, die wir ausfüllen. Und um ja bei dem Begriff zu bleiben, den nutzen wir ja dafür ganz oft, ne? Rollen spielen wir ja eigentlich, ne? Um in diesem Theaterjargon zu bleiben. Dass ich einfach echt sein darf, dass ich sein darf und nicht immer nur machen muss. Und ja, dass ich dass ich einfach auch mal ja vermeintliche Schwächen zeigen darf. Und da geht es mir auch nicht darum, um alles herauszuposaunen und auf jeden Makel, Mangel, Defizit hinzuzeigen, sondern eher einfach mich zeigen zu dürfen, wie ich bin. Und das ist einfach, wir sind Menschen. Und darauf komme ich immer wieder zurück. Wir sind Menschen. Es macht uns Menschen aus, Gefühle zu haben und ständig anders zu fühlen. Und all das bringen wir auch mit auf die Arbeit. Und da verstecken wir es sehr viel und gerade Führungskräfte, ne, die immer sagen, ich weiß es und so geht's und so hast du es zu tun, vermitteln ja auch eher so dieses, ja, wir können keine Schwäche zeigen, wir müssen immer stark und kompetent sein. Und das ist, glaube ich, doch das, was ich mir in Wahrheit wünsche, dass wir alle auch so eine selektive Vulnerabilität zulassen und zeigen. Und das schafft auch Verbindungen und das schafft auch Kontakt und Miteinander.
Das finde ich einen super schönen Aspekt und irgendwie auch ein total schönes Schlusswort, eine schöne Message, ne, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle auch unsere Schwächen und Fehler haben, auf der anderen Seite aber auch alle individuelle Stärken haben. Und ja, dass es einfach wichtig ist, dass man so sein kann, wie man ist und dass das auch akzeptiert und auch gewertschätzt wird und dass das eben auch besonders ist. Und das, ja, fand ich ganz, ganz schön, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast. Dann kommen wir jetzt zu unserer Abschlussfrage, die wir allen Gästen im Podcast stellen. Und zwar, was tust du, liebe Pia, denn für deine eigene seelische Gesundheit?
Aktuell ist es tatsächlich viel Me-Time einzuplanen, wieder zu gucken, was ich in meiner Freizeit eigentlich, also wie ich die gestalten möchte. Und eine Sache ist auch, die Leichtigkeit ins Leben zu holen. Und da gibt es natürlich jetzt leider kein Geheimrezept, das ich am Ende noch verraten könnte. Und gleichzeitig ist es aber so eine Mischung für mich aus, ich habe schon so einige, in Anführungszeichen, Regeln, also Dinge, die mir wichtig sind, die ich einhalten möchte. Und gleichzeitig davon auch immer wieder abzubiegen und zu sagen, nö, also heute mache ich es anders und da auch zu gucken, ja, wie kann ich die Leichtigkeit reinholen? Und dann ist es heute vielleicht, dass ich die Tiefkühlpizza mache, anstatt selber frische Pizza zuzubereiten. Also es können so ganz kleine, aber auch wieder große Aspekte sein, wie, dass ich neulich mit einer sehr guten Freundin einen 4-Tagestrip nach Utrecht gemacht habe und einfach mal 4 Tage für mich und meine Freundin da sein konnte. Also so eine
Schön.
gute Kombination.
Super. Das klingt toll. Vielen, vielen Dank, liebe Pia, für die ganzen Impulse, Erklärungen. Ich habe auch echt noch mal viel gelernt, auch an Begrifflichkeiten. Und das hat mir jetzt auch noch mal so ein paar Anregungen gegeben, ne, für meinen eigenen Job, für meine eigene Work-Life-Balance. Ne? Da man kann sich und die Situation ja auch oft irgendwie an vielen Stellen noch mal so ein bisschen optimieren und hat da so Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also ja, ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne,
Und
Paula. Ganz herzlichen
genau.
Dank für die Einladung, fürs Hiersein, für unser Gespräch. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Die nächste Folge von Redselig, das wird dann die letzte auch vor der Sommerpause sein, widmet sich dem Thema Trauma. Und Bettina Busch spricht dazu mit Ulrike Schultheiß, die Chefärztin für psychosomatische Medizin und Psychotraumatologie der LVR-Klinik Köln. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redselig.